Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Verkauf von eigenen Websites an Springer. 10 Jahre bei A&O Hostels sowie Marco Nussbaum, der ihn zu Prize Hotel holte. Er hat im jungen Alter schon einiges vollbracht. Vor über 3 Jahren sattelte er um und wurde Mitgründer von Lively, die Service Living for Seniors anbieten. Wie entwickelte sich Lively, meine Güte, und ihr Co-Founder weiter? Fragen wir ihn. Herzlich willkommen in Buxtehude, lieber Konstantin Rieberg.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, unser letzter Podcast fand vor über 3 Jahren ausschließlich übers Ohr statt. Heute sitzen wir uns im FIPS direkt gegenüber und schauen in einen schönen Garten. Jetzt guckst du an, jetzt trinken die da.
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen beobachtet.
Ja.
Deine kleinen Vogelfreunde und...
Jetzt, ja. Also Grünling ist hier, trinkt gerade und normalerweise würden wir nicht so dicht. Also wenn du jetzt hier runter guckst an den Meisen, an den Knödel, das ist einen halben Meter weg. Die wären natürlich lange weg, aber so hat man eine schöne Beobachtungsstation hier. Und ja, also ist tatsächlich schön. Da hinten sind die Stare, die drehen ein bisschen am Rad. Guck mal, die Bahnen da auch. Also da hinten.
Ja, FIPS zum Vogelbeobachtungsprogramm, ja, ja. Funktioniert.
Hier ist auch gerade richtig was los, als ob du das gewusst hättest, dass wir jetzt anfangen.
Ja, herrlich. Sehr cool.
Ja, also wir gucken hier direkt auf den Garten und du bist der Vierte, der hier in Dammhausen in meinem Wohnmobil mitsitzt.
Ja, was für eine Ehre.
Ja, und man kann wirklich sagen, es gibt wahrlich schlimmere Aufnahmeorte, gell?
Definitiv. Wir mögen ja den Norden. Ne? Ich bin ja auch ein Kind des Nordens und insofern freue ich mich doppelt.
Wo bist du da geboren?
In Lüneburg.
Lüneburg, ach, da bist du auch nicht weit gekommen, ne?
Ich bin nicht weit gekommen, nee. Kleiner Ausflug nach Berlin, aber ja. Tatsächlich in Summe nicht weit gekommen, ja.
Also ich habe ja mal ausgemessen, mein Radius, den ich nicht verlassen habe, 8 Kilometer. In der Nähe von Hollenstedt bin ich aufgewachsen und dann hier Buxtehude nie verlassen. Also es ist schon...
Ja, so ähnlich ist das bei mir auch. Also der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der ist auch vielleicht 10 Kilometer entfernt.
Ja.
Genau.
Ja, du hattest am letzten Samstag Geburtstag.
Das ist so, ja.
Ja, alles Beste nachträglich. Ja, Samstag eignet sich zum Feiern. Hast du das entsprechend ein bisschen gemacht oder war es ruhig?
Nee, das war bei mir dieses Mal ganz ruhig. Ich war mit meinem großen Junior unterwegs und wir haben einen kleinen Ausflug zum Schallsee gemacht. Das ist so ein See hier bei uns in der Nähe und da haben wir ein bisschen gecampt.
Ey, machst du auch? Oder mit Zelt dann?
Klassischerweise machen wir das nicht, aber das war jetzt so der erste Ausflug in die Richtung, ja.
Okay, also mit Zelt.
Ja, nee, wir haben im Auto übernachtet. Ah. Ich habe ja ein relativ großes Auto und da haben wir im Auto übernachtet.
Alles klar. Schön. War gut?
War sehr gut. Hat uns gut gefallen. Wir haben noch eine kleine Wanderung gemacht und haben das schön genossen.
Biosphärenreservat ist das, ne? Schalsee?
Ich glaube, ja.
Also so ein bisschen spezieller noch geschützt. Wollen wir auch unbedingt nochmal hin. Ist auch nochmal ein Ziel von uns. Ja, dann lass uns mal 4 Punkte aus dem letzten Schnack aufgreifen und schauen, was sich getan hat. Punkt 1. Ihr habt Anfang 2020 bei Prize Hotel das Bargeld abgeschafft. Dies hatte in dem Jahr noch 60% Anteil, 2023 nur noch 51%. Dieser Anteil dürfte jetzt 2025 noch niedriger liegen. Spannend auf der anderen Seite, 2023 gab es immer noch 19%, die nur Bargeld annehmen. Wir sind also auf deinem Weg. Werden wir denn in Deutschland jemals ohne Bargeld auskommen?
Ich hoffe nicht. Also es gibt ja auch für das Thema Bargeld eine große Notwendigkeit, gerade für bestimmte Situationen, für bestimmte Zielgruppen. Viele Leute verbinden auch mit Bargeld ein gewisses Freiheitsgefühl und das auch total zu Recht. Also ich hoffe, dass wir Bargeld behalten, aber im täglichen Umgang und in Prozessen, die auch digitalisiert oder automatisiert werden können oder sollen, würde ich mir schon wünschen, dass wir weniger Bargeld sehen, weil es eben viel einfacher zu handeln ist und auch die Prozesse, die man drumherum baut, bis ins Accounting natürlich viel, viel einfacher zu handeln sind, wenn sie eben nicht mit Bargeld getätigt werden. Und es ist weniger fehleranfällig, es macht weniger Sorgen auf der operativen Seite aus verschiedenen Gründen. Deswegen hoffe ich, dass der Anteil am Bargeld weiter zurückgeht, aber eben nicht ganz auf null.
In den Niederlanden geht gar nichts, gibt es gar kein Bargeld mehr, oder?
Es gibt auch in den Niederlanden Bargeld, aber die Quote ist eben sehr, sehr viel geringer. Okay. Das ist ja ähnlich wie in den Scandics, dass du gerade auch Kleinstbeträge viel, viel öfter mit Karte zahlst und es auch von den Geschäftsstellen viel lieber gesehen ist. Und insofern ja, sieht man es da, haben ganz andere Bargeldquoten dort noch.
Das ist ja vielfach hier genau andersrum, dass die Kleinsummen nicht mit Karte gezahlt werden dürfen.
Ja, man sieht das immer so schön. Wir fahren häufig nach Dänemark in Urlaub und dann sieht man immer, auf der letzten Tankstelle in Deutschland steht dann noch ein Schild, heute keine Kartenzahlung.
Heute alleine.
Und auf der anderen Seite, was ist das da, Wroclaw Ost oder wie der Rasthof heißt, da steht dann immer, heute kein Bargeld. tatsächlich schon ein paar Mal erlebt, ja.
Ja, okay. Gibt es noch so neue Zahlungsentwicklungen seitdem, beziehungsweise welche siehst du in Zukunft?
Es gab ja zwischendurch mal das Thema, dass sich so ein bisschen einige darauf vorbereitet haben, und wir hatten das ja damals bei A&O auch schon eingeführt, dass auch Krypto als Zahlmittel im Kommen war, aber der Trend hat sich ja gar nicht durchgesetzt, und das sehe ich eigentlich auch nicht, dass das irgendwo kommen wird in der nächsten Zeit. Die Landschaft, ja, spitzt sich weiter zu. Also es wird zunehmend mehr Kreditkartenzahlungen, auch in Deutschland. Auch die Akzeptanz von Kreditkarten wird immer mehr Leute haben eine Kreditkarte. Das war ja bis vor ein paar Jahren nicht so, da war es ja immer noch ein Thema. Insofern sehe ich da jetzt nichts, was wirklich neu kommt. Es gibt ja immer mal wieder Versuche, auch das Thema SEPA ein bisschen anders zu handeln, aber eigentlich sehe ich da nichts, was man gerade verpassen könnte oder sowas, oder dass da irgendwas kommt, sondern Kreditkarte, PayPal sind so die Klassiker, die ganze Klarna-Welt natürlich mit allem, was dazugehört, ist auch ein riesengroßes Thema, aber das sind so die größten Sachen.
Okay. Ja. Punkt 2. Du bist seit Anfang 2021 Digital Advisor bei Stayery und somit bei Honeywell Dumont Schütt. Welche Fortschritte hat die Service Apart Marke gemacht?
Genau. Ich durfte Honeywell und seinem Team eine ganze Zeit lang dabei helfen, das Thema Digitalisierung zu begleiten. Angefangen, als das zweite Haus in Bielefeld gerade aufgemacht hat, bis jetzt zum Jahreswechsel. Das Team hat sich ordentlich vergrößert. Wir haben gute Fortschritte bei dem Thema der digitalen Journey gemacht, was das Thema Direktvertrieb angeht, was aber auch das Thema Vertrieb über die OTAs angeht. Also haben ein sehr sauberes Setting gefunden und ich konnte das dann zum Jahreswechsel in vertrauensvolle Hände quasi übergeben, sodass auch mein Advisory da geendet hat zum Jahreswechsel und wir gesagt haben, meine Mission ist abgeschlossen.
Okay.
Das Team ist gut aufgestellt. Ich kann kein Wissen mehr reingeben und deshalb dann haben wir gesagt, dass das war jetzt coole Zeit und genau, wie gesagt, Mission abgeschlossen.
Was war das, so ein Zeitaufwand, dass man sich das mal vorstellen kann? Hat man jetzt wöchentlich, monatlich oder bei Bedarf gesprochen?
Wie das immer so ist, ist es mal mehr, mal weniger. Mhm. Gefühlt immer zu wenig, weil es immer viel zu tun gibt. Das ist ja das Gute. Aber es war schon sehr regelmäßiger Austausch und wir haben regelmäßig an verschiedenen Themen gearbeitet. Auch mit den unterschiedlichen Departments von Themen in Sachen Reporting über Schnittstellenanbindung, Finden der richtigen Software, des richtigen Tech-Stacks, Guest Journey, aber auch bis hin ins Thema OTA-Vertrieb. Ganz, ganz viel im Bereich des Performance-Advertisings, da haben wir viel gemacht. Ja, und da hatten wir schon einen sehr regelmäßigen Austausch, also auch schon mehrmals die Woche gesprochen. Aber das war jetzt auch begrenzter Umfang. So ist ja auch ein Advisory, dass man eben gezielt Wissen weitergibt, so dass es eben keine operative Position war, sondern gezieltes Weitergeben von Wissen, Aufbau von Teamintelligenz, Finden auch der richtigen Teamkonstellation. Wie gesagt, das war dann auch zum Jahreswechsel jetzt gut aufgestellt, gut abgeschlossen und deswegen hat das dann auch ein gutes Ende gefunden.
Passt ja auch zum Jahreswechsel dann, dass man das dann beendet, ist doch prima. Ich weiß nicht, ob man es eben gehört hat, bin ich gespannt. Hat hier gerade ein bisschen gehagelt auf Fips, also ist hier ganz entspannt für uns. Ne?
Wir sitzen drin im Gemütlichen, aber es ist ein guter norddeutsches Wetter hier.
Im Moment ist es wirklich noch so ein bisschen wild und noch nicht wirklich so frühlingshaft und sommerlich gleich schon gar nicht. Punkt 3. Hat sich bei deiner damaligen Lieblingsbürokratie Bauordnung in den Bundesländern etwas verbessert oder kann ein Landkreis noch immer einen Standort verhindern?
Wir hatten ja damals das Thema, dass uns mal ein Landkreis einen Standort verhagelt hat für das Thema Senior Living und das hat sich gar nicht verbessert. Also das war ein Standort bei mir im Ort, deswegen weiß ich auch, dass sich da nach wie vor nichts getan hat und mein aktueller Wissensstand ist auch, dass das Projekt gar nicht realisiert wird, also auch nicht von anderen Betreibern. Das heißt, das war dann auch de facto für die Gesellschaft ein absolut nicht erfolgreicher Eingriff. Da hat sich gar nichts getan. Also man sieht das ja auch bei den ganzen Zahlen, Wohnungsbau etc., dass das Ultraschleppen vorangeht. Die Planungszeiten werden eher länger als kürzer. Also da sehe ich auch wenig Licht am Ende des Tunnels tatsächlich.
Obwohl das jetzt ja in aller Munde war und jetzt auch aktiv zum Beispiel von Merz ja immer wieder tituliert wurde. Meine Hoffnung ist auch nicht so groß als Antibürokrat, aber das Thema ist ja wirklich jetzt nachhaltig auf der Liste. Ne? Von daher kann man nur hoffen, dass das jetzt wirklich auch auf die Tagesordnung kommt.
Ja, hoffen kann man immer. wenn man aber die letzten Jahre, gerade was das Thema angeht, beobachtet, dann ist meine Hoffnung da tatsächlich nicht so riesengroß. Also wenn zwei Regeln abgeschafft werden, kommen in der Regel drei dazu.
Sollte umgekehrt sein eigentlich, ja.
Sollte umgekehrt sein und deswegen muss man schauen, wo sich denn entwickelt. Aber ja, aktuell wäre ich dann auch nicht so optimistisch. Ich glaube schon, dass die Bauaktivität generell wieder hochgeht, in allen Bereichen eigentlich. Man sieht es ja auch schon. Aber ich glaube nicht, dass das aufgrund von weniger Regularien der Fall ist oder weniger Bürokratie, sondern einfach, weil die Finanzierungsbedingungen wieder ein bisschen besser sind. Mhm. Weil der Mut auch generell wieder ein bisschen größer ist, auch zu investieren. Aber es hat jetzt wenig mit weniger Bürokratie zu tun, leider.
Gut ist ja, dass es ist auch eine Hoffnung, das übergeordnete Digitalministerium, das finde ich wirklich prima. Jetzt muss man sehen, inwieweit sich dann die einzelnen Ministerien da auch eingliedern. Das muss man mal gucken, aber das ist als Zeichen ja schon mal was Gutes.
Ja, prinzipiell schon. Bei dem Thema Digitalministerium bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits bin ich natürlich Digitalfetischist und finde gut, wenn das Thema auf der Agenda ist. Andererseits denke ich mir aber auch, dass es im Grunde Vorstandsaufgabe sein sollte. Und wenn man so will, eigentlich meiner Meinung nach ins Kanzleramt gehört und nicht ausgelagert in irgendein Ministerium. Deswegen habe ich schon die Erwartung, dass da konkrete Sachen passieren. Aber so ein Ministerium muss natürlich auch erstmal aufgestellt werden, braucht dann auch den entsprechenden Durchgriff. Und es muss sich ja in den anderen Ministerien was verändern im Sinne von mehr Digitalisierung. Und da bin ich schon gespannt, wie dann die Ministerien zusammenarbeiten oder wie die einzelnen Ressorts zusammenarbeiten, um digitaler zu werden. Da bin ich positiv skeptisch, sag ich
mal. wir werden das, wenn wir mal wieder sprechen, mal auf den Prüfstand stellen. Punkt 4. Livly läuft seit September 2020. Nehmen wir uns mal auf eine Zeitreise bis, ich sag mal, den November 2024 mit. Welche Klippen musstet ihr umschiffen? Was lief gut und wo musstet ihr vielleicht sogar schmerzhaft lernen?
Ja, du, das waren, ich glaube, die 4,5, 5 intensivsten Jahre meines bisherigen Berufslebens. Von der Gründung und dem weißen Blatt Papier bis zur Eröffnung des ersten Standortes, Unterschrift des zweiten Standortes und dann auch noch des dritten Standortes, war das eine ultra intensive und wilde Reise mit tatsächlich sehr viel Höhen, auch einigen Tiefen, wie das immer so ist, was so dazugehört. Ich habe dann, um das einmal vorwegzunehmen, im November meine Anteile an den bestehenden Gesellschafterkreis verkauft. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich gemerkt habe, mein Herz schlägt mehr für die Hospitality, als ich gedacht habe. Und ich den Weg zurück in die Hospitality unbedingt gehen wollte. Und es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, sodass ich dann gesagt habe, meine Reise an der Stelle ist beendet und ich habe da meine Anteile verkaufen können. Wir haben eine gute Regelung gefunden und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Genau, ja, welche Höhen und Tiefen gab es in der Zeit? Das ist natürlich, wir können das jetzt nur in Kurzform machen, weil natürlich in der langen Zeit auch ganz, ganz viel passiert ist. Aber wir haben tolle Gesellschafter gefunden in der Zeit. Wir haben die Firma gut finanzieren können. Wir haben den ersten Standort in Gronau sehr, sehr früh und sehr gut mit einem Geschäftspartner machen können, der dann auch später unser Gesellschafter geworden ist, der Michael Maas, der uns sehr früh sehr viel Vertrauen geschenkt hat und uns erlaubt hat, dort 127 Wohnungen aufzumachen. Und das ist auch ein unglaublich cooles Produkt geworden und zu sehen, so von der ersten Visions.
Vom Trümmerfeld.
Ja, genau, vom Trümmerfeld.
Das war ja so ein Post von dir im Trümmerfeld in Gronau.
Absolut, das war ja tatsächlich ein Lost Place. Ja. Also so ein Lost Place quasi auf komplett auf links zu drehen und dort dann eben Wohnungen entstehen zu lassen für Senioren und auch Service Departments entstehen zu lassen. Das war schon unglaublich, unglaublich krass und so von der allerersten Vision, die man mal hat, wenn man sich das erste Mal zusammensetzt und überlegt, wie könnte eigentlich so ein Produkt aussehen, bis es dann wirklich physisch da ist. Das ist eine unglaublich coole Reise und ich bin so dankbar, das mitmachen gedurft zu haben und das so miterlebt haben zu dürfen und das als Lebenserfahrung auch ja, zu haben und erlebt zu haben, da bin ich ultra dankbar für. Und was sind so die klassischen Tiefen eines Startups? Also das hat, glaube ich, jeder, der das kennt, durchlebt, dass man vor jeder Finanzierungsrunde schon sehr nervös da sitzt und sich überlegt, klappt das jetzt alles so? Können wir den Weg beschreiten, den wir uns ausgemalt haben? Geben uns die Menschen das notwendige Vertrauen? Das hat bei uns zum Glück immer geklappt. Aber das ist nicht absolut selbstverständlich und das bereitet einem auch dann natürlich die ein oder andere schlaflose Nacht. Und was am Anfang auch absolut ungewiss war, wir haben dann schnell Klarheit darüber gefunden, aber was am Anfang absolut ungewiss war, ist, ob der Markt, das Produkt, so wie wir das designt haben, was es ja so in dieser Form vorher nicht gab, ob der Markt das eigentlich so annimmt. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass wir da in eine Lücke stoßen und dass wir da eigentlich offene Türen einrennen, was den gesamten Markt angeht, sowohl was Projektentwickler angeht, als auch was Partner angeht, die man braucht, um sowas zu realisieren, Pflegedienste allen voran, als auch natürlich Menschen, die am Ende des Tages auch da wohnen und einziehen. Alle haben das sehr, sehr positiv aufgenommen, aber das ist eben am Anfang des Tages, wenn man so ein weißes Blatt Papier vor sich hat und da anfängt drauf rumzumalen, überhaupt nicht klar. Und ja, das bringt dann natürlich im Laufe der Zeit die ein oder andere Hürde auch mit sich, die man überspringen muss. Ganz genau, ja.
Es hat, wie die Zufälle es wollen, letzte Woche hat die alte weiße Dame in Gronau eröffnet, 2 Jahre später als geplant.
Ja, das war jetzt, soweit ich das jetzt noch mitverfolgt habe, die letzte Teileröffnung. Also wir sind schon letztes Jahr, also schon 2024, in Teilbetrieb gegangen und haben dann sukzessive immer mehr Wohnungen dazugenommen.
Ah, okay.
Haben auch die gesamten Gemeinschaftsflächen letztes Jahr schon in Betrieb gehabt und auch die Service Apartments. Und jetzt ist eben der letzte Bauteil noch fertiggestellt worden.
Was lief sonst noch? Jetzt haben wir ein bisschen auch über Schwierigkeiten gesprochen. Was lief sonst noch? Was war noch besonders schön, außer jetzt die Eröffnung?
Schön war in Summe, dass alle Menschen, die daran mitgearbeitet haben, in der unglaublichen Begeisterung daran mitgearbeitet haben. Und das war, glaube ich, auch so maßgeblich dem Produkt und auch dem Setting geschuldet, wie wir das aufgebaut haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eben auch die Firma so aufbauen, dass eine unglaublich hohe, ja, auch im Vortrag würde man, glaube ich, sagen, so Purpose mitschwingt, aber das war jetzt nie so ausgesprochen, aber das war einfach so erlebbar und das hat es auch so einzigartig gemacht, dass alle Leute in ihrem Bereich unglaublich viel gegeben haben, obwohl es ja für alle neu war. Also wir hatten zum Beispiel eine Kollegin dabei, die kam aus dem Bereich Pflege und betreutes Wohnen, was natürlich einen gewissen Schnittpunkt mit dem hat, was wir gemacht haben. Wir hatten einen Kollege, der kommt aus der Hotellerie, das hat auch einen gewissen Schnittpunkt und trotzdem war es für beide was komplett Neues. Also das Produkt hat sich ja irgendwo in der Mitte getroffen zwischen Hotellerie und eben...
Aber so konnte ja auch jeder seine Erfahrung einbringen.
So konnte jeder seine Erfahrung einbringen, aber es haben sich eben noch alle darauf eingelassen, die Scheuklappen abzusetzen. Und eben wirklich auch den Teil der Erfahrung einzubringen, der Sinn macht und das Optimum rauszufinden. Und das war so in Summe das Allercoolste.
Okay. So, dann kam schon das von dir angeteaserte November 2024 und von mir auch angeteasert mit dem LinkedIn-Post. Hey Lively, du hast mein Leben verändert. Ein wunderschöner Text. Aufgeklärt hast du jetzt, hat er jetzt was anderes zugeschrieben. Aufgeklärt hast du jetzt, warum das jetzt so gekommen ist.
Ja.
Erstens war es ja doch jetzt gut auf dem Weg. Und zweitens hat halt die Hotellerie gerufen und das folgt jetzt aus deinem Construction Mode, der zu 100% in Hospitality zurückführt und am Ende des Tages soll die Strategie den Wettbewerb gewinnen, welche den höchsten UEFPAR nach Abzug der Distributionskosten produziert. Und das führt jetzt wohin?
Genau. zunächst mal habe ich eigentlich im November meiner Frau versprochen, dass ich ein bisschen ruhiger mache.
ja.
Das ist mir so semi gut gelungen.
Immerhin, also nicht semi schlecht, semi gut. Also das ist ja schon.
ja.
Sie würde was anderes sagen.
Sie würde ganz bestimmt was anderes sagen und auch zu Recht. Ich bin ja doch ein gewisser Unruhigsgeist und das hat sich auch die eine oder andere Person bei mir gemeldet, ob man nicht was zusammen machen kann.
Klar.
Ich habe mich da schon erstmal bewusst auch zurückgenommen und habe gesagt, ich will ein bisschen sondieren und ich will ein bisschen innehalten, um nicht überstürzt was zu starten. Aber ich wusste ja im Inneren, dass die Hotellerie so, ruft und die klassische Hospitality, das ist, wo ich mich auch in den nächsten Jahren verstärkt wieder drin bewegen will und die auch nie losgelassen habe. Und ich habe verschiedene Dinge durchdacht, wo das größte, nicht das größte Potenzial ist, aber wo ich den größten Hebel sehe und wo ich auch das größte Veränderungspotenzial sehe. Und jetzt komme ich ja aus dem Thema Digitalisierung und Hospitality und dann ist es irgendwie auch sehr naheliegend zu sagen, das ist der Bereich, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich auch das größte, den größten Hebel für mich jetzt persönlich sehe und was mir auch persönlich am allermeisten Spaß macht und wo ich auch mit allem, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt, im Sinne von künstlicher Intelligenz, das Thema Distribution wird sich aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren nochmal ziemlich stark verändern und trotzdem glaube ich, dass der Markt nach wie vor nicht so gut darauf vorbereitet ist, wie er vorbereitet sein könnte. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich dem Markt auch ein bisschen was zurückgeben will, im Sinne von, ich will auch mein Wissen zunehmend teilen. Und in die Richtung wird meine Reise auch gehen, dass ich zukünftig mein Wissen auch ein bisschen am Markt anbieten werde, sehr dediziert. Ich habe es ja mit der Stary jetzt auch schon gemacht, dass ich, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ein Advisory gemacht habe. Und das sind Themen, die ich in Zukunft machen will. Ich habe das jetzt frisch für die Brera auch gestartet.
Okay. Also das ist dann Beratungstätigkeit oder wie kann man das, das wirst du gar nicht mögen, das Wort, aber geht das so in die Richtung?
Das Wort mag ich tatsächlich nicht, aber
sag du mal in deinen Worten.
Ja, es geht tatsächlich, also man kann es wohlwollend wohl so beschreiben, es geht auch in die Richtung, aber für mich ist es so, dass es auch viel mit Hands-on-Mentalität zu tun hat, weil es ist immer am Ende des Tages eine Mischung aus, wir wollen die richtigen Dinge machen, hilf uns mal zu sagen, was sind eigentlich die richtigen Dinge, hilf uns aber auch bitte bei den Analysen und hilf uns dann bitte auch bei der Umsetzung. Und daraus eine gesunde Mischung zu machen, ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Und das ist das, was ich in verschiedenen Konstellationen verstärkt machen will, um eben Akteuren, die sich auch wirklich anders und neu aufstellen wollen, gezielt helfen kann. Und da mein Wissen aus den letzten Jahren eben auch gezielt einbringen möchte.
Mhm. Und dann aber auch noch unter dieser Boutique-Beratung möchtest du auch noch eigene Hotels betreiben.
Ja, genau. Also als ich mich im November sehr stark zurückgenommen habe, habe ich überlegt, was könnte eigentlich der nächste Schritt sein? Und das mag jetzt ein bisschen überraschend klingen, ist vielleicht auch ein bisschen eine steile These, aber ich habe überlegt, was könnte der erweiterte Schritt sein, wenn man sein Wissen weitergibt und wenn man sich viel mit Projektentwicklern etc. beschäftigt, dann gibt es ja auch den einen oder anderen Projektentwickler, der auch eigene Marken unter Betrieb hat und wenn man sich andere Branchen anguckt, dann gibt es da eigentlich eine viel, viel engere Verknüpfung zwischen Wissenstransfer und auch operativ zu agieren. Man sieht das im gesamten E-Commerce bei den D2C-Brands, die ja sowohl ihre eigenen Produkte anbieten, als auch selber in die Distribution gehen.
Als Laveran jetzt mal als Beispiel.
Man hat das relativ stark gesehen bei diesen ganzen Marken, die so über Instagram groß geworden sind, die dann ja auch nicht viele, aber einige davon haben dann eben auch angefangen zu sagen, wir geben dieses Wissen auch weiter. Snox zum Beispiel hat das unglaublich gut gemacht. Die haben dann eine eigene Beratungsunit gegründet, die sie inzwischen auch verkauft haben. Das wäre jetzt nicht so mein Ziel, aber da sieht man eigentlich, wie man das sehr erfolgreich machen kann.
Snox war was?
Angefangen mit Socken, aber inzwischen...
Tatsächlich?
Okay. Genau. Ich glaube, Kleidung aller Art, aber vorwiegend Unterwäsche.
Okay. Ja.
Genau. Und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie komme ich eigentlich dahin? Also die Kunst wird in den nächsten Jahren sein, sich unglaublich stark zu spezialisieren. Und das geht eigentlich nur dann, wenn man ein unglaublich starkes Team aufbaut, das diese sehr krasse Spezialisierung auch leisten kann. Also was sehen wir gerade im E-Commerce? Wenn du in das klassische E-Commerce-Unternehmen gehst, dann hast du Leute da sitzen, die bedienen einen Kanal. Also da sitzen dann 3-4 Leute, die bedienen ausschließlich TikTok. Und dann gibt es eben 3-4 Leute, die bedienen ausschließlich Instagram. Und dann gibt es 3-4 Leute, die bedienen ausschließlich YouTube.
Ja.
Und wenn die YouTube-Leute mal Urlaubsvertretung für die TikTok-Leute machen sollen, dann klappt das eigentlich schon nicht. Und in der Hotellerie würde man immer sagen, ach, wenn der Marketing-Mensch mal eben schnell diese 3 Kanäle mitmachen kann, dann ist das eigentlich schon ganz gut, um das mal ein bisschen zu überspitzen. Und diese Spezialisierung, die brauchen wir eigentlich auch zunehmend in unseren Distributionskanälen. Damit meine ich Booking.com etc. Und die Frage ist ja, warum gibt es eine ganze Reihe von Agenturen, die auf das Thema Amazon Selling spezialisiert sind? Aber warum gibt es weltweit meiner Meinung nach keine Agentur, die auf das Thema Booking.com Selling spezialisiert ist? Warum gibt es keine Agentur, zu der ich gehen kann und sagen kann, ich gebe dir mein ganzes Inventory, kannst du das auf booking.com für mich managen und meinetwegen bezahle ich dich nur nach dem Uplift, der da entsteht. Das sind Themen, die mich gerade bewegen, die ich auch in das Business mit einfließen lassen will. Und diese hochspezialisierte Unique, du nennst das jetzt Boutique-Agentur, und das finde ich auch einen ganz sympathischen Begriff.
Das hast du geschrieben.
Finde ich trotzdem sympathisch, aber es gibt eine ganze Reihe von Hotels, die eigentlich der Meinung sind, dass sie sich dieser Zukunft nicht mehr stellen wollen oder nicht mehr stellen können, aufgrund von Nachfolgeregelungen oder aufgrund von anderen Themen. Auch große Betreibermarken merken zunehmend, dass diese Hochspezialisierung nichts ist, was sie noch leisten wollen. Und das dann auch in einer Art eigenem Betrieb, Management, so eine Synergie zu finden und dann diese Häuser auch selber zu betreiben, das ist was, was ich mir für die Zukunft definitiv vorstellen kann und auch machen möchte. Das ist jetzt aber nichts, was man morgen sehen wird. Also es wird jetzt nicht morgen einen Instagram-Post geben, das erste Hotel kommt oder das erste Service-Apartment kommt. Aber das ist definitiv was, was ich mir vorstellen kann, was auch konkret auf der Roadmap ist, weil ich unglaublich viel Energie in dieser Synergie sehe, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht sieht. Und das ist was, wo ich schon gezielt dran arbeite, aber eins nach dem anderen. Also es geht jetzt erstmal darum, Thema 1 sauber aufzustellen. Und Thema 1 ist eben, das Wissen an andere weiterzugeben. Und dann folgt Schritt 2.
Wollen die Hotels das nicht oder können sie es nicht?
Naja, stell dir vor, du bist ein mittelgroßes Hotel oder eine mittelgroße Hotelgruppe, dann hast du schlicht auch nicht die finanziellen Ressourcen, um so ein Team aufzustellen und so ein Team auch weiterzubilden und diese High-Performer in dem Sinne auch ausreichend auszulasten. Also deswegen gibt es auch im E-Commerce ja genau die gleiche Entwicklung, dass es eben spezialisierte Agenturen gibt oder spezialisierte Dienstleister gibt, die dann eben sehr intensiv teilweise für einzelne Marken, aber auch sehr punktuell für andere Marken weiterhelfen können. Das ist natürlich auch dann ein flexibles Setting notwendig. Aber das liegt in der Natur der Sache, dass man sich dieser krassen Spezialisierung nicht hingeben kann. Also man arbeitet ja auch mit Steuerberatern oder Architekten in bestimmten Bereichen zusammen, weil es sich nicht immer lohnt, diese Spezialisten direkt in Haus zu haben.
Ja, das ist mal ein ganz guter Quervergleich. Und bei Booking und etc. ist ja das Problem, das sind ja nicht... Die sind ja nicht als Freunde angesehen, verhalten sich ja auch nicht immer so. Und dann geht man da auf Abwehr und sagt, man soll Direktvertrieb machen über die eine Webseite. Das ist ja auch alles richtig, wäre auch am besten, wenn es so funktioniert. Aber so funktioniert es ja nicht nur. Das heißt, man muss die auch, und das ist ja dein Ansatz dann, entsprechend die OTAs besser nutzen, schlicht und weg. Und mit denen leben und zwar gut leben.
Ganz genau. Also die letzten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, haben wir, und da schließe ich mich ja auch mit ein, haben ja propagiert, lass uns den Direktvertrieb möglichst nach oben pushen mit mehr oder weniger allen Mitteln. Wir haben aber eigentlich seit ein paar Jahren ein bisschen eine andere Situation. Und zwar ist es eben schon so, dass der Marktanteil insbesondere von Booking, aber auch von anderen OTAs natürlich extrem stark ist. Und wir haben natürlich eine strategische Abhängigkeit, aber trotz der strategischen Abhängigkeit gilt es eben sehr zielgerichtet zu überlegen, wie kann ich diese Kanäle für mich nutzen? Mit welchen Kanälen sollte ich überhaupt zusammenarbeiten? Welche Kanäle kann ich so aussteuern, dass es in meinem Nutzen ist? Und dann geht es zunehmend darum, sich den ADR oder RevPAR anzuschauen, der nach Abzug der Distributionskosten ankommt. Also nehmen wir mal das Beispiel Booking. Also das ist ja ein unglaublich komplexer Kanal geworden und der wird auch die nächsten Jahre noch viel, viel komplexer. Jetzt kommt das ganze Thema Ad-Management dazu. Das heißt, ich kann meine Position im Ranking nicht mehr nur durch Performance und Provision beeinflussen, sondern ich muss die auch beeinflussen durch gezielte Schaltung von Ads in bestimmte Zielgruppen. Das ist was wir auf Amazon schon lange sehen. Das ist was Booking aber gerade hochfährt. Und man wird die nächsten Jahre sehen, dass das viel, viel mehr und viel, viel krasser wird. Und auch das braucht ja wieder eine ganz neue Kompetenz am Rande gesagt. Und wenn man das alles einfließen lässt, plus Abzug von irgendwelchen Genius-Discounts etc., das ist ja ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Einstellungen, die ich da tätigen kann, dann kommt am Ende des Tages ein ADR oder ein RevPAR raus, den ich über diesen Kanal generiere. Und den muss ich vergleichbar machen mit anderen Kanälen. Und in der Regel ist es so, dass ich über ein OTA was Höheres rausholen kann, als ich das im Direktvertrieb schaffen kann. Das hat was damit zu tun, dass der Verkaufsdruck einfach insbesondere bei Booking ein anderer ist. Und das ist auch gar nicht schlecht. Damit gilt es halt umzugehen. Mhm. Und das ist was, was man meiner Meinung nach zunehmend intensiv im Auge behalten sollte.
Mhm. Ja, gute andere Ansicht mal, finde ich prima. Ja, halbe Stunde ist vorbei.
Ja, geht immer schnell.
Hast du noch was zu erzählen? Möchtest du noch was sagen?
Nö, ich finde das spannend. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Auch so als Zwischenupdate. Ich freue mich auch, dass das Gehör findet. Und ja vielen Dank.
Das tut es auf jeden Fall. Wir stoßen jetzt nochmal an. Das ist jetzt morgens mit Wasser. Und zwar, siehst du diesen Becher hier?
Der HSV ist wieder da, Becher, vom Rathausplatz.
Richtig, vom Rathausplatz, wo ich am Montagabend war, was unfassbar war. Deine Familie, hast ja gerade gesagt, von deiner Frau ist sehr HSV-lastig.
Exakt,
dich,
ja.
Dich zieht das ein bisschen mit und dann stoßen wir jetzt, da habe ich extra einen zweiten noch geholt im Übrigen. Ich war ja gar nicht direkt auf dem Rathausplatz, weil ich da nicht mehr aufgekommen bin, sondern bin erst danach und holt noch einen zweiten. Und heute passt das ganz gut. Stoßen wir mit an. Ich danke dir. Drück alle Daumen.
Nur der HSV, ja.
Halt mich auf den Laufenden, nur der HSV und auf bald wieder.
Das machen wir. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Ciao.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.